I'm in the closet.
Hallo und herzlich willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich jetzt abzuschalten.
Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI+ sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch Heten dürfen zuhören.
Ihr Lieben, willkommen bei einer neuen und der ersten Folge Crime in the Closet im neuen Jahr. Wir sind wieder da, nach einer klitzekleinen, zugegebenermaßen eher ungeplanten kleinen Pause. Die ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Es kam jetzt 4 Wochen lang keine Folge und das ist dem geschuldet, dass wir schlicht keine Zeit dafür hatten, keine Zeit gefunden haben zum Aufnehmen, generell einfach viel zu tun hatten und dann war Weihnachten und Neujahr. Und
ich wollte gerade sagen, ich kam bei diesen ganzen Weihnachtskicks und halt auch nicht mehr vom Sofa hoch.
aber wir sind wieder da. Hallo Tobi, hallo Miriam.
Hallo.
Wie geht's euch? Hallo René. Wie es uns geht.
Mhm.
Ja, gestresst noch vom Weihnachtsgeschäft.
Ja.
Man muss ja auch sagen, wir sind ja nicht alles hauptberufliche Podcaster. Mhm. Wir haben ja eigentlich auch noch so einen Real-Life-Fulltime-Job.
Mhm. Ein?
Also ich habe einen, aber der ist halt auch wirklich full,
full. Ja, das stimmt.
Gerade jetzt über die Weihnachtsfeiertage war halt
unglaublich. Tobi arbeitet für uns quasi mit und deswegen sind wir auch halt alle erschöpft.
Weil ja.
Ich strahle das so aus, diese Erschöpfung. nee, aber ansonsten jetzt das neue Jahr. Startet ein wenig ruhiger, also privat auch, dementsprechend, ja.
Ja.
Geht's mir okay.
Also da kann ich mich nicht so anschließen, bei mir ist hektisch wie immer. Termin jagt den nächsten. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja.
Ja gut, so ich habe auch Termine, aus. Aber ja, die halten sich, die sind intensiv, aber überschaubar.
Ich habe bei mir immer so das Gefühl, ich hab zwar viel zu tun, aber das ist nichts. Ich habe nicht regelmäßig viel zu tun, sondern mal mehr, mal weniger. Manchmal weiß ich gar nicht, ob ich viel zu tun habe oder nicht. Und dann ist es so chaotisch.
Wo bin ich?
Und ach, das ist, also die letzten 4 Wochen, vor allem die letzten 2 Wochen, waren echt anstrengend und chaotisch. Und wir haben es ja auch probiert. Also wir haben ja geguckt, ob wir irgendwie Zeit finden, aber haben wir nicht gefunden.
Ja.
Dann ist das manchmal so. Wer uns übrigens auf Instagram folgt, der wird auch mitbekommen haben, dass wir das auch angekündigt haben. Gesagt haben, Leute, der kommt vielleicht erstmal morgen nix. Und nächste Woche vielleicht auch nicht. Mal gucken.
Ja, aber heute haben wir es geschafft, hey?
Heute haben wir es geschafft.
Ja.
Guten Tag.
Heiner. Happy New Year und so. Ja.
Haben wir einen Pre-Talk?
Ich denke schon.
Wenn René so grinst, hat er einen Pre-Talk.
Ja. Also wir haben ja schon mal so ein bisschen geschnackt.
Belangloses Geplänkel.
Sorry, ja, genau.
Bitte in 3, 2, 1.
Ja. Oder müssen wir uns einen Jingle für überlegen? Das wäre lustig. so tagesschauartig. Jetzt folgt gelangloses Geplänkel. Düm, düm, düm. ich hatte mit Miriam schon mal geschnackt, ob wir irgendwie was haben. Und ich wollte ganz kurz auf das Thema eingehen, was der liebe Papst heute gesagt hat. Der hat nämlich quasi ja, Menschen... angegriffen kann man nicht sagen, aber den Vorwurf gemacht,
geächtet.
Wer keine Kinder hat, also kinderlose Paare, findet er doof. So,
Surprise!
Genau, er hat quasi gesagt,
hat er Kinder?
Kinderlose Paare, aber ihr holt euch Tiere ins Haus, ja, das findet ihr richtig, aber keine Kinder haben.
Hat er Kinder?
Nee, natürlich nicht, so Papst. Also, das dachte ich heute auch so, also du alter, weißer, privilegierter Mann, so in deiner komischen Position da oben gefühlt.
Das war auch meine erste Reaktion, also René hat den Tee vorhin gespillt, weil ich wusste das auch noch nicht, dann hat er mir das erzählt und ich habe auch gleich gesagt, ja, das kann man auch nur mit so einem Privileg sagen wie der Papst, ne? Also,
ja, gab es denn nicht vor kurzem noch diese hier in der Politik diese Richtung, dass es hieß, dass kinderlose Menschen irgendwie mehr Steuern zahlen sollen?
Wow.
Da gab es doch auch irgendwas.
Mhm. Ciao.
Aber da würde mich zum Beispiel mal interessieren, nehmen wir mal an, so eine Steuer kommt, ne? Nehmen wir mal an, wirklich kinderlose Menschen müssen mehr zahlen. Gilt das dann auch für Homosexuelle?
Wir theoretisch ja nicht, weil wir ja aufgrund unserer Sexualität überhaupt gar keine Kinder kriegen können.
Nicht
und das war nämlich aufgrund dieser Diskussion, die es da, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Monaten gab. Ich weiß gar nicht, ob sogar mit der Corona-Pandemie zusammenhing, dass wir dann da irgendwie mehr Steuern zahlen sollen, um diese Corona-Schäden dann irgendwie finanziell tragen zu können.
Schon, oder nicht?
Nein, also es hieß nur im Nachhinein.
In meinem Steuerausgleich muss ich jetzt mehr Steuern zahlen, obwohl ich weniger Gewinne hatte, weil ich kurz in Kurzarbeit war, was ich mir
ja, nicht Kurzarbeit hat aber nichts mit Corona zu tun.
Richtig unverschämt.
Kurzarbeit, das ist nochmal wieder ein anderes Thema, aber okay. Es hieß, und da habe ich dann auch gesagt, so, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Weil ich bin ja unfreiwillig kinderlos. Mhm. Falle ich dann auch unter diese Steuer? Wie läuft das? Finde ich halt super undurchdacht. Ich finde es auch, es gibt auch viele Menschen, die können einfach keine Kinder kriegen und die wollen auch keine Kinder kriegen. Ja. Und ich sag mal, letztendlich ist es doch einfach, finde ich, ein richtig falsches Signal, in diese Welt, die absolut überbevölkert ist, noch Kinder reinzusetzen.
Ja, und das ist ja auch kein Konzept mehr, was der Standard ist. Ja. Du kannst ja nicht jemanden bestrafen, weil man keine Kinder haben
möchte. Es ist diskriminierend, egal ob jetzt aufgrund von Homosexualität, freiwilliger Entscheidung, Unfruchtbarkeit etc. pp., sozialer oder finanzieller Status, wenn du kein Kind haben möchtest oder kannst, dann zu sagen, okay, dann zahl mir mehr. Für was denn?
Ja, so. Ich habe es ja übrigens auch gesagt, ja, eure Haustiere nehmen den Kindern den Platz weg.
Natürlich. Ich gehe das kurz mit Amori klären, okay?
Ja. Also ein Idiot. Krass. Genau, das wollte ich nur noch mal ganz kurz
einbringen. Ja, heftige Aussage.
So absurd einfach fand. Also wie kannst du dich als Papst da hinstellen und so eine dämliche Aussage treffen?
Ja gut, dafür ist er halt aber auch der Papst.
Ja. Ich wollte sagen, es ist halt wieder die Kirche. Wir haben das Aussage ja jedes ist dein zweiter Mal. Vorname.
Wir hatten noch einen anderen Pre-Talk, nämlich Uber, wie ich immer sage. Tobi mich dafür kritisiert. Ich sage Uber, Tobi sagt Uber.
Du wusstest ja nicht, was er meint. Wovon redet er?
Genau, wir hatten in die Gruppe geschrieben, worüber wir sprechen. Und ich habe gesagt, ja, wir können ja über Uber sprechen. Oder du hattest es, glaube ich, gesagt, Miriam. Wir können über Uber sprechen. Und Tobi wusste nicht.
René, ne? Ich hatte nur gleich was dazu zu sagen.
René. Ach so. Ja. Ich habe das gesagt, richtig.
Ja, dein Vorschlag war es, genau.
Ich auch gesagt. Ja, hau mal raus. Achso, nee, wir klären vielleicht erstmal, worum es überhaupt geht.
Ja.
Also ich bin noch nie Uber gefahren.
Ich bin komplett raus aus dem Podcast-Game. Doch, wir sind schon mal Uber gefahren, glaube ich. War das nicht der Geburtstag, wo wir...
War das Uber?
Zum Kiez...
Nee, das war dieses ganz andere. Das war Moja. Moja.
Stimmt. Moja. Nee, ich bin auch nur einmal Uber gefahren und das war in England.
Was ist Uber denn jetzt? Ist Uber nicht eigentlich... Ich kann doch auch Uber fahren. Also
wie Taxi.
Ja, aber ich kann doch auch mit meinem Privatauto mich da anmelden und fahren.
Nicht mehr in Hamburg. In Hamburg ist es illegal.
Ja, wegen dieser Taxi-Sache. Genau. Ja, die haben sich da ja so... Aber generell ist es doch das Prinzip, ich registriere mich als Uber-Fahrer und kann mit meinem Privatwagen dementsprechend dann die Leute hin und her kutschieren. Genau,
das ist halt günstiger als Taxifahren. Ja. Deswegen wurde es hier halt illegal erklärt. Also dürfen sie nicht mehr. Weil man denen den Job wegnimmt und so, genau, Konkurrenz etc.
Ja, belegt aber, ja gar nicht das Geschäft.
Ja,
genau. Aber es ist eine gute Hinleitung zu dem, worum es geht, weil die haben nämlich ein System... mit denen du als Fahrer der die Leute fährst, kannst deine Gäste quasi bewerten.
Ach so,
online. Genau. Ja. Und deine Gäste natürlich auch den Fahrer. Und es ist jetzt in Berlin vorgekommen, dass ein Fahrer Männer oder als Männer gelesene Personen eine schlechte Bewertung gegeben hat und die der Meinung sind, das war völlig also ohne Grund. Es gab
Wie läuft diese Bewertung? Ist es nur so eine Punktebewertung oder gibt es da wirklich, dass man Aussagen schreiben kann?
Wenn du mit YouNow zum Beispiel fährst, also Taxi fährst, kannst du das auch danach. Du vergibst Sterne und dann kannst du einen Textbeitrag
schreiben. Okay, also es gibt auch noch schriftliche eigene Meinung. Okay,
genau, ja. Sowas wie Sauberkeit, Schnelligkeit, Preis und dann eben nochmal so eine Textzeile. Und da war ja in diesem Fall... stand da ja was drin von wegen, der Gast hat die Maske nicht getragen.
Also bei Barbie Breakout ist eine von denen, die sich beschwert hat, die gesagt hat, mir wurde eine schlechte Bewertung gegeben, weil ich angeblich keine Maske getragen habe. Mhm. Stimmt aber nicht. Und jetzt sagt sie, sie geht davon aus, dass es eher eine homofeindliche Begründung dem Ganzen zugrunde liegt. Und ähnliches ist auch Bambi Mercury, also auch eine Drag Queen, passiert. Beide also nicht in Drag ist das passiert, aber beide wurden, so sagen sie, von dem Fahrer als homosexuell gelesen und dementsprechend deshalb auch schlecht bewertet. Und das Problem bei Uber ist, wenn du 3 schlechte Bewertungen, glaube ich, hast, bist du gesperrt für das System. Dann kannst du keinen Uber mehr buchen.
Ja.
Ach.
Als ich den Artikel gelesen habe, hatte ich auch in der Gruppe geschrieben, war ich an einen persönlichen Fall erinnert. Ich hatte in München Uber viel genutzt und ich hatte Besuch von jemandem aus Wien. Und wir haben halt ein bisschen gefeiert am Abend und er ließ sich zum Airbnb bringen, was irgendwie 5 Minuten Fahrzeit oder 10 Minuten Fahrzeit entfernt war. Und wir haben uns halt oben verabschiedet. Ich habe über mein Handy das Uber bestellt. Also da stand dann, Miriam möchte diesen Fahrdienst nutzen. Und ich habe aber in der Betreffzeile reingeschrieben, bitte sammeln Sie meinen Bekannten ein, der wird auf Sie zukommen. Geben Sie sich irgendwie zu erkennen. Und ich war irgendwie gerade im Bad.
Das sind ja diese privaten Autos.
Genau.
Das kannst du dann ja nicht immer zuordnen. Ja.
Genau, aber ist eigentlich schon klar, klar, wenn du im Randbezirk von München, wo nach 20 Uhr nichts mehr passiert, wenn du da als Einziger auf der Straße stehst und ein Auto fährt vor und der macht irgendwie Lichthupe, dann weißt du, das ist mein Uber. So, und das habe ich mir auch genauso vorgestellt. Gehe also ins Bad, mach mich fertig und habe dann irgendwie verpasste Anrufe auf dem Handy von dem Uber-Fahrer. Hab den dann zurückgerufen, sagt, gibt's irgendwie ein Problem? Ja, die Person hier auf der Straße, ist das ihr Bekannter? Und dann habe ich halt aus dem Fenster runtergeguckt und ich glaube, mein Kumpel, der hat irgendwie was Auffälligeres an. Es war halt nicht typisch Hetero-Cis-Mann irgendwie outfit-technisch.
Wie, kein Jeans und Achselhemd.
Ja, ich weiß nicht, ob irgendwie ein bisschen Bein gezeigt wurde, ein bisschen Absatz war. Irgendwas war auf jeden Fall. Und dann sagte der, ja, den nehme ich nicht mit. Und dann war ich nur so, wie, den nehmen sie nicht mit, den nehme ich nicht mit und legt einfach auf. Und dann habe ich halt meinen Kumpel angerufen und sag so, was ist da los? Und der war total aufgebracht und sagt halt auch, hey, ich bin da hingegangen, habe mich irgendwie zu erkennen gegeben und der hat einfach die Zentralverriegelung dicht gemacht und hat mich hier draußen stehen lassen und redet nicht mit mir, er guckt einfach weg. So. Und ich stehe oben in meiner Wohnung und denke mir so, was passiert da unten? Und der Uber-Fahrer fährt dann einfach wieder weg. Und dann bin ich so wütend gewesen. Ich habe wirklich über dieses Bewertungssystem alles reingeschrieben, was passiert ist, habe den Support kontaktiert, habe dem Support eine lange Mail geschickt, habe nochmal die Kontakt-E-Mail per Google rausgesucht von Uber, habe denen nochmal alles geschildert und habe gesagt, ich möchte da eine Stellungnahme, eine Entschädigung oder sonst irgendwas, weil das halt krass homophob ist, was da gerade passiert ist. Nichts. Es ist einfach nichts passiert. Oh. Richtig heftig.
Also, weil ich weiß, hat Uber auch nicht auf die beiden Anschuldigungen, die gerade aktuell sind, reagiert.
Ja, da wird auch safe nichts passieren. Das ist richtig, richtig übel. Und das ist eigentlich auch eine Sache, wo ich mir denke, ja, sorry, wenn Uber illegalisiert wurde, tut mir jetzt nicht mehr leid. Ganz ehrlich, also wer sowas zulässt, das geht halt nicht.
Ja, die Frage ist halt, was für eine Kriterien sie haben, um ihre Fahrer da auszusuchen, ob sich da jeder Hans und Franz da irgendwie anmelden kann.
Ich denke, wenn du einen Führerschein hast, lang genug, wenn du einen Wagen hast, der groß genug ist und wenn du safe fahren kannst, reicht das schon.
Ja, aber es müssen ja trotzdem irgendwelche Prüfungen stattfinden. Ich meine, dieses Unternehmen muss ja auch eine Unternehmensphilosophie haben. Also es kann ja nicht sein, dass die solche Leute dann da Uber fahren lassen in ihrem Namen. Da muss es ja auch, da muss es ja irgendwas verankert geben, ne, an was man sich zu halten hat.
Ja. Das gibt es sicherlich.
Irgendwelche Regularien.
So. Hast du ja in jedem Job eigentlich auch das Gleichstellungsgesetz und sowas
eigentlich. Ja, das sowieso
angeht. Hat sich da jeder dran zu halten und dennoch kommt es ja zu homophoben oder rassistischen Übergriffen überall. Das ist halt so krass. Aber du musst halt eigentlich als Chef dann oder als übergestelltes Unternehmen sagen, so halt nicht. Ne? Und das passiert bei Uber anscheinend nicht.
Das Problem ist ja, gerade bei so Drag Queens oder so, es ist halt schwierig, selbst in einer Stadt wie Berlin in Full Drag mit den Öffis zu fahren. Mhm. Also weil du kannst zu 1000% davon ausgehen, dass du in irgendeiner Form beleidigt wirst, Übergriffe, bla, das wird 100%ig vorkommen. Mhm. Wenn dir dann auch noch das sichere Medium Taxi oder Uber genommen wird, weil du da unschöne Erfahrungen gemacht hast, dann guten Morgen. Ich habe Gott sei Dank noch nie schlechte Erfahrungen gemacht mit Taxi oder sowas. Mhm. Also klar, Bahnfahren ja, ne, das haben wir glaube ich alle, aber mit Taxi habe ich bisher keine schlechte Erfahrung gemacht.
Ich schon.
Ich bin ja mal vor 3 Jahren oder so, bevor es cool war übrigens, als Cruella de Vil gegangen, Halloween, falls ihr euch erinnert. Das war ja auch schon sehr draggy alles und da bin ich auch mit dem Taxi nach Hause gefahren und ich mache die Taxitür auf und sag so, einmal da und dahin bitte. Und dann war so, oh ja, gerne, steigen Sie ein. Und der war super, super lieb. Der hat sich darüber gefreut, der fand das witzig. Aber ansonsten habe ich da nie schlechte Erfahrung gemacht.
Ja, aber ich finde es ja, also ich will nochmal kurz reingrätschen, bevor ich jetzt was zu deinem Punkt sage. Ich habe jetzt gerade mal recherchiert, also du musst halt, als Uber-Fahrer kannst du dich online einfach registrieren. Du musst als Fahrer aber so einen genannten Personenbeförderungsschein nachweisen. Dafür muss man sich beim Arzt die Fahreignung bestätigen lassen und kann damit mit dieser Fahreignungsbestätigung dann einen sogenannten diesen P-Schein beim zuständigen Amt des Wohnortes beantragen. So, den musst du halt einfach nur hochladen mit Personalausweis, Profilfoto und diesen Pass, Führerschein, pipapo. So, dann wirst du anscheinend von so einem Flottenführer hinzugefügt, dein Auto, was du dann online in dieser App registrierst.
Flottenführer.
Und dann wirst du freigeschaltet, sofern alle Dokumente hochgeladen wurden. Also da findet so anscheinend gar kein persönliches...
Aber kein polizeiliches Führungszeugnis oder so, nix?
Nee, also hier steht...
dann ein 12-Jähriger, der 12 Jahre in Haft
saß. Also nee, hier steht wirklich nur Personalausweis, Führerschein, Profilfoto, Personenbeförderungsschein. Gut, ich kenne halt die Regularien nicht, ab wann du einen Personenbeförderungsschein kriegst. Nee, das weiß ich halt nicht, was du da erfüllen musst. Aber ich meine, sollte ja kein Problem sein, sich so ein Ding beschaffen.
Und das Problem bleibt ja, du kannst ja den Leuten trotzdem nicht hinter die Stirn gucken. Selbst wenn die in so einem Test sagen, hey, alles cool, ich liebe jeden Menschen auf der Welt, kann da ja trotzdem irgendwie ein Arschloch hinter der Fassade stecken.
Ja, ja, klar. Okay, also für so einen Personenbeförderungsschein musst du halt in Deutschland wohnen, mindestens 21 Jahre alt sein, einen EU-Führerschein haben seit mindestens 2 Jahren, weniger als 2 bis 3 Punkte in Flensburg und keine Einträge im Führungszeugnis.
Okay, okay, gut.
Gut, aber ich denke mal, es gibt kein einziges Führungszeugnis, wo drin steht, hey, ich bin ein homophobes
Arschloch. Ja, ja.
So.
Homofeindlich.
Entschuldigung, homofeindlich. Ja, und jetzt zu deinem Ding. Ja, mit Cruella de Vil im Taxi. Ja, ich finde es dann aber schon wieder, dass es lustig fand. So, so, stell dir mal als Drag Queen vor, dass du dann da in den Ubers fährst. Ja, und
aber das ist mir immer noch lieber, als dass er irgendwie dumme Sachen.
Klar, ja. das auf jeden Fall. Ja. Aber ja, ich, wieso muss man sowas überhaupt groß kommentieren? Ne?
Ja.
Lass doch das einfach so sein, wie es ist.
Ja.
Willst du noch was sagen?
Weil du vorhin meintest, du hast keine Negativerfahrung mit Taxifahren gemacht. Also ich glaube, als Frau ist das auch nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Also wie oft ich irgendwie in Taxis blöd angequatscht oder angebaggert wurde, kann ich schon gar nicht mehr sagen. Also,
Das hält mir was ein. Ich habe selber keine doofen Erfahrungen gemacht, aber in Podcasts, die ich höre, queere Podcasts, da wird ganz oft, vor allem von Drag Queens, berichtet, wie oft, also wirklich wie oft, gefühlt jede Taxifahrt endet damit, dass der Taxifahrer die Drag Queen fragt, ob sie ihm nicht oral und so.
Genau. Das ist auch recht gängig.
Ständig. Ja. Es gibt keinen queerer Podcast, wo eine Drag Queen zu Gast ist, wo die Drag Queen das nicht erzählt, dass ein Taxifahrer das fragt.
Das ist halt wieder, was ich eben meinte, so dieses, es ist halt eine Situation, du sitzt mit der Person allein im Auto und die hat irgendwie die Idee so, hey, mal hier, Leistung gegen Leistung. Es ist oft schon passiert, dass das vorgeschlagen wurde. Eine Bekannte, da sind wir mal irgendwie wir waren alle im vollen Auto, 5 Mädels, ein Taxifahrer, so, ne? 6 Leute im Auto. Genau, wir waren auf dem Weg zur Party und wir sind halt zur Lesbenparty gefahren und die hat sich halt einen Scherz daraus gemacht, ihn, weil er schon so Andeutungen machte, ihn dann so richtig heiß zu machen und dann am Ende hat sie ihm den Schein reingeworfen und meinte, du träum weiter und dann sind wir alle raus. Aber fand ich halt auch mal irgendwie ganz interessant so zu sehen, dass sie sich gedacht hat, du, nee, heute nicht, dich verarsche ich jetzt.
Ja. Heute nicht, sonst ja.
Nein, also, heute nicht. Heute lasse ich mich nicht so blöd von dir volllabern.
Falls ihr übrigens schwere Schritte und was Krummeln hört, das ist ein Bär von Hund, der gerade die Tür angekommen ist. Ja, ich meine dich, Aris.
Oder ein Schmatzen.
Ich glaube, man hört ihn nicht.
Na gut.
Gut, wollen wir?
Ja.
Okay.
Wir haben uns für diese Folge etwas überlegt, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, wir haben uns für den ganzen Januar etwas überlegt. Ja, ihr musstet jetzt 4 Wochen auf eine neue Folge warten, bekommt dafür aber im Januar, Achtung, nur im Januar, 4 Folgen am Stück. Denn am 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus beziehungsweise internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Warum ist das so? Weil am 27. Januar 1945 das KZ Auschwitz befreit worden ist. Zu denen, die zwischen 33 und 45 Opfer des Naziregimes geworden sind, zählen ja unter anderem Jüdinnen und Juden, sogenannte Sinti und Roma, politisch Verfolgte, sogenannte Asoziale, Zeugen Jehovas, Kranke, Behinderte, aber eben auch Homosexuelle. Und deshalb dachten wir, lass uns im Januar doch über die Verfolgung Homosexueller im Dritten Reich sprechen. Dafür folgt heute quasi ein Special, in dem ich euch etwas zu dieser Thematik erzähle und in den nächsten 3 Folgen stellen wir euch einzelne Personen bzw. einzelne Fälle thematisch passend dazu vor. So viel dazu, was euch warum heute erwartet und demnächst erwartet. Und ich würde sagen, wir starten. Kurz vorab vielleicht noch, ich habe schon einmal eine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht. Vielleicht wissen das ein paar von euch ja schon. Neben diesem Podcast bin ich noch Teil vom Hollywood Tramp Podcast. Die begrüße an Barry an dieser Stelle. Und für ihn und für den Hollywood Tramp Podcast habe ich mal eine Folge aufgenommen, die der Rosa Winkel heißt, in der es um dieselbe Thematik ging wie heute. An einigen Stellen wird sich die jetzige Folge wahrscheinlich wiederholen und inhaltlich doch sehr ähnlich sein. Zum Start nämlich schon. Weil wenn ich über die Zeit 1933 bis 1945 und die Situation der Homosexuellen spreche, starte ich eigentlich gerne in der Epoche vor 33. Einfach deshalb, weil da einiges passiert ist und aber auch, um deutlicher zu machen, wie viel die Nazis eigentlich kaputt gemacht haben und wie viel man uns genommen hat, vor allem an Fortschritt. Sprechen wir also erstmal über die Weimarer Republik, also über die Zeit von 1918 bis 1933. Die Weimarer Republik war in vielerlei Hinsicht irgendwie besonders. Deutschlands erste parlamentarische Demokratie war, gerade zu Beginn von vielen politischen Unsicherheiten, Umbrüchen geprägt. Von den Auflagen, die der Versailler Vertrag mit sich brachte, von den Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges, Putschversuchen und generellen Unruhen und Armut im Land. Das Land oder die Regierung stabilisierte sich zwar ab 1924, etwa ab dieser Zeit passierte etwas, wofür die meisten die Weimarer Republik wohl auch kennen bzw. verbinden werden. Vielleicht nicht unbedingt, wenn ich Weimarer Republik sage, aber eher, wenn ich sage 20er Jahre oder Roaring Twenties oder aber die goldenen 20er Jahre. Der Alltag der Bevölkerung war, über das bereits Gesagte hinaus, von konsum- und freizeitorientierter Massenkultur geprägt. Freizeit, auch das war neu. Es gab jetzt den 8-Stunden-Tag. Man hatte plötzlich so etwas wie Feierabend, der auch irgendwie gefüllt werden wollte. Kinos und Revues schossen aus dem Boden wie Pilze. Fußball im Stadion wurde zum Massenphänomen. Das Radio als Massenunterhaltungsmedium tauchte auf. Jazzmusik, Schlager, die Schallplatte, Tanzlokale en masse. Alles übrigens sehr stark beeinflusst von den Amerikanern. Aber das alles, die goldenen 20er Jahre, ist eigentlich so, wie man sich das vorstellt und wie man es mit den 20er Jahren verbindet, eigentlich nicht so ganz wahr. Denn für wen waren die 20er denn golden? Naja, für die, die es sich eben leisten konnten. Der Großteil des Landes war aber eben immer noch sehr, sehr arm. Mehr arm als reich. Der Großteil des Landes musste eher viel arbeiten, als eher viel feiern gehen zu können. Also so wie man sich das oft vorstellt und wie es gerne in Film und Fernsehen gezeigt wird, nämlich dass die goldenen 20er Jahre für alle ein rauschendes Fest gewesen sind, stimmt nicht ganz. Denn das war es nur für sehr, sehr wenige. Aber gut. Nichtsdestotrotz brachte die Weimarer Republik viele, viele gute, positive Entwicklungen mit sich. Den schon erwähnten 8-Stunden-Tag zum Beispiel. Oder aber das Frauenwahlrecht oder dass Frauen auch studieren können. Und eben auch ein großes, vielfältiges, buntes Kulturleben, vor allem in Berlin. Berlin war in den 20er Jahren das kulturelle Zentrum Europas. Berlin ist ein gutes Stichwort, denn gerade hier gab es in den 20er Jahren doch einiges an einschlägigen Etablissements, Bars und Kneipen. Für ein schwules Publikum gab es einige, genauso wie es Varietés, Kabarett und Co. gab, von zum Beispiel Travestiekünstlern für jedermann. Und man nahm das so hin, akzeptierte das irgendwie in der Bevölkerung. Wenngleich natürlich der Paragraph 175 weiterhin bestand, der Paragraph, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte. Aber es gab zumindest zeitweise Überlegungen und Bemühungen, diesen abzuschaffen. Und übrigens, Zeitschriften für Homosexuelle zum Beispiel gab es auch, ganz legal am Kiosk zu kaufen. Man könnte also fast von einem queeren Leben in den 20ern sprechen. Die aber vielleicht wichtigste Figur in all dem und wenn es um unsere Geschichte in den 20ern geht, war Magnus Hirschfeld. Hirschfeld war ein deutscher Arzt, Sexualwissenschaftler und Mitbegründer der ersten homosexuellen Bewegung. Er lebte in Berlin und gründete da zum Beispiel das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee, die erste Organisation, die es sich zum Ziel machte, sexuelle Handlungen zwischen Männern zu entkriminalisieren. 1910 veröffentlichte Hirschfeld die Arbeit »Die Transvestiten«, eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb, und prägte damit für Personen, die Kleidung des anderen Geschlechts tragen, den Begriff Transvestit. Auch startete er eine Petition an den Reichstag, den berüchtigten Paragraphen 175 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Außerdem war Hirschfeld Berater und Mitwirkender im ersten Schwulenfilm der Filmgeschichte, »Anders als die anderen« von Richard Oswald. Außerdem gründete er später das Institut für Sexualwissenschaften, um wissenschaftliche Forschung zum Sexualleben zu fördern. Tatsächlich war das Institut aber mehr eine Anlaufstelle für Menschen in sexueller Not und eine Beratungsstelle für, naja, queere Menschen jener Zeit. Auch waren viele seiner Angestellten queer, schwul oder trans. Und all das in den 20er Jahren, also wenn ihr mich fragt, doch recht fortschrittlich. Ja, die Weimarer Republik war eine chaotische, gerade zu Beginn, der Erste Weltkrieg beeinflusste das Leben der Menschen natürlich, viele waren arm und nur wenige konnten die 20er Jahre so feiern, wie es oft in Film und Fernsehen dargestellt wird. Dass in den 20er Jahren aber auch viel Gutes passierte, vor allem in Bezug auf die Frauenbewegung und die homosexuellen Bewegung, ist wohl unumstritten. Und naja, dann kamen die Nazis. Bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten war Berlin, wie erwähnt, eine Stadt mit vielen Kneipen, Nachtclubs und Kabarett für Schwule und Lesben. Aber nicht nur in Berlin, auch in Köln oder Hamburg gab es eine relativ große queere Szene. Eine homosexuelle Bewegung gab es schon seit dem 19. Jahrhundert und war in vollem Gange. Aber all das zerstörten die Nazis. Der Grund dafür war einfach. Homosexualität passte nicht zur Nazi-Ideologie. Homosexualität schadet dem Männlichkeitsbild, dem männlichen Charakter des deutschen Volkes, die Deutschen als Herrenrasse. Eine Herrenrasse, die sich reproduzieren sollte, und wer sich dem nicht fügte und das dementsprechend nicht tat und konnte, musste eben entfernt werden. Und entfernt werden sollten diese schon ab 1933. Schon im Jahr der Machtübernahme wollte man damit beginnen, homosexuelles Leben zu zerstören. Anfangs blockierte Ernst Röhm diese Verfolgungspolitik allerdings mehr oder weniger. Ernst Röhm war nämlich selbst homosexuell, sogar einigermaßen offen. Und als Dudesfreund von Hitler und SA-Chef war er durchaus in der Position, eben genau die Art von Verfolgung zu verhindern, die ihm selbst auch hätte gefährlich werden können. Röhm wurde allerdings 1934 im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches auf Befehl von Hitler ermordet und damit war der Weg zum Beenden homosexuellen Lebens im Lande frei. Noch im Jahr 1934 wurde bei der Gestapo, der Geheimen Staatspolizei, ein Sonderdezernat eingerichtet, das sich auf die Bekämpfung Homosexueller konzentrierte und damit begann man noch im Herbst desselben Jahres. Mit Razzien und Festnahmen fing es an. Die Gestapo stürmte wieder und wieder Kneipen, Bars und Co. für Homosexuelle und nahmen zig Männer und Frauen fest. In den darauffolgenden Monaten des Jahres 1935 wurden viele hundert, wenn nicht sogar tausende Männer verhaftet und in frühe Konzentrationslager deportiert. Dort gefangen gehalten, zur Zwangsarbeit gezwungen, gefoltert und ermordet. 1936 schuf Heinrich Himmler, unter anderem Chef der SS, der sehr verbissen gegen Homosexuelle vorging, die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung. Razzien wurden vermehrt durchgeführt und verschärft. Die Gestapo durchsuchte und stürmte Treffpunkte Homosexueller, es gab Wohnungsdurchsuchungen, Männer wurden verhört und so lange gefoltert, bis sie Namen von Homosexuellen oder vermeintlich Homosexuellen preisgaben. Andere wiederum wurden denunziert. Das erwähnte Institut für Sexualwissenschaften ist sogar noch 1933 geplündert und zerstört worden. Hirschfeld selbst konnte glücklicherweise flüchten. Auch der Paragraph 175 wurde verschärft. Im Gegensatz zur Version aus dem 19. Jahrhundert, nach der Beischlaf ähnliche Handlungen bestraft wurden, reichte nach dem Willen der NS-Gesetzgebung bereits begehrliche Blicke für eine Strafverfolgung. Allerlei Kneipen und Bars für Homosexuelle wurden geschlossen. Ebenso Varietés oder Travestieshows. Natürlich auch die Zeitschriften für Homosexuelle und jegliche Organisation, die sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzen, verboten. Kurz, der gesamte Fortschritt der letzten Jahrzehnte vor 33 wurde zunichte gemacht. Schlimmer noch, wurde aktiv bekämpft. Ziel der Nationalsozialisten war es vorerst, den Geschlechtstrieb von Schwulen in Richtung einer heterosexuellen Betätigung zu verändern. So wurden sie zum Beispiel zu Besuchen von KZ-Bordellen gezwungen und wurden dabei von SS-Offizieren beobachtet. Auch Kastrationen waren eine Möglichkeit, eine Bestrafung. Auch wurden viele Homosexuelle für medizinische Versuche missbraucht, um die Ursache von Homosexualität zu erforschen. Wer sich nicht anpassen wollte oder konnte, wer seine sexuelle Orientierung nicht unterdrückte, wer quasi zum Wiederholungstäter wurde, der kam in ein Konzentrationslager. Lager, von den Nationalsozialisten ins Leben gerufen, in denen man hunderttausende Menschen einsperrte. Nicht nur Homosexuelle, Jüdinnen und Juden, Zeugen Jehovas, politisch Verfolgte, sogenannte Asoziale oder Sinti und Roma. Sie alle sperrte man in KZs, wo sie entweder verhungerten, sich zu Tode arbeiten mussten, durch Krankheiten starben oder gezielt ermordet wurden. Nicht viele überlebten ein solches Lager. In ein Konzentrationslager kommen hieß, mit dem Zug von einem Ort, vielleicht dein Zuhause, deine Heimatstadt, in einen anderen, Fremden deportiert zu werden. Tagelang mit vielen hundert anderen Gefangenen auf engstem Raum, ohne Toilette, Essen und Trinken im Zug ausharren. Anzukommen, schreiende SS-Männer, die dich aus dem Zug prügeln, dich anschreien, dass du dich aufstellen sollst. Alles verloren zu haben, deine Wohnung, dein Hab und Gut, nur einen Koffer mit, im Idealfall, aber dieser wird dir nach deiner Ankunft im Lager abgenommen. Einteilung in die Baracken, Einteilung ins Arbeitskommando, wenn du nicht direkt nach Ankunft ermordet wirst. Du verlierst nicht nur dein Hab und Gut, deine Kleidung, du verlierst auch deinen Namen. Eine Nummer bist du nur noch und du arbeitest, jeden Tag, von morgens bis abends, egal ob 30 Grad und Sonne oder minus 20 Grad und Schnee. Zu essen gibt es kaum, Sanitäranlagen zu wenig für viel zu überbelegte Lager. Immer und immer wieder brechen Krankheiten aus, du stirbst entweder an denen oder an Hunger. Oder du arbeitest dich zu Tode, wirst erschossen, erhangen, vergast. Das hieß es, in ein KZ zu kommen. So erging es allen, die in ein solches Lager kamen, und eben auch Homosexuelle. Gezielte Mordaktionen in KZs gab es auch. Ein Beispiel ist die Ermordung von rund 200 homosexuellen Männern von Juli bis September 1942 im Außenlager Klinkerwerk des KZ Sachsenhausen. In Buchenwald wurde von Juni bis September 1942 fast die Hälfte der damaligen Rosa-Winkel-Häftlinge getötet. Und auch in Ravensbrück, wo im März ein Transport mit 33 Homosexuellen aus Buchenwald eintraf, kamen im Frühjahr und Sommer 1942 auffällig viele homosexuelle Männer ums Leben. Rosa Winkel. ein Winkel, ein Zeichen, das homosexuelle Männer in den Lagern tragen mussten, um sie eben als Homosexuelle zu kennzeichnen. Solche Zeichen gab es für alle Häftlingsgruppen. Jetzt habe ich natürlich viel über homosexuelle Männer gesprochen, aber was war eigentlich mit den Frauen? In welchem Ausmaß homosexuelle Frauen verfolgt wurden, ist umstritten. Der Paragraph 175 galt nicht für Frauen, sondern ausschließlich männlichen Homosexuellen. So viel ist sicher. Lesbische Frauen wurden in der Regel auch nicht als Homosexuelle gekennzeichnet und als solche in ein KZ deportiert. Oft wurden sie als asozial gebrandmarkt und kamen so ins KZ. Weibliche Homosexualität wurde zwar innerhalb eines Lagers bestraft, war allerdings in erster Linie kein Haftgrund. Wollte man solche Frauen verhaften, und das tat man, fand man eben andere Gründe. Unzucht, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Missbrauch. Man bezeichnete sie, wie auch männliche Homosexuelle, als Volksschädlinge oder bezichtigte sie der Rassenschande. Mal ein paar Zahlen. Die Zahl der Männer, welche wegen homosexueller Vergehen verurteilt wurden, stieg ab 1935 bis zum Kriegsbeginn 1939 rapide an. Über 100.000 Männer wurden zwischen 1933 und 1945 polizeilich auf sogenannten rosa Listen erfasst. 50.000 Urteile aufgrund von Paragraphen 175 gab es in der Zeit. Man schätzt, dass etwa 10.000 schwule Männer in ein KZ kamen und etwa 5.000 in einem solchen ums Leben kamen. Allerdings ist es, wie immer in Geschichte, nicht einfach, da eine wirkliche Zahl zu nennen, denn wer weiß, wer von den anderen verfolgten Gruppen homosexuell gewesen ist. Jemand, der als Jude ins KZ kam, konnte ja gleichzeitig auch schwul gewesen sein. Nach 1945. Bis 1969 hatte die nationalsozialistische Gesetzgebung bezüglich § 175 in der Bundesrepublik Bestand. Bis 1969. In der DDR hingegen kehrte man 1950 schon zum Bestand vor 35 zurück. 18 Jahre später, also 1968, wurde § 175 im Zuge einer Strafrechtsreform in der DDR abgeschafft und durch den Jugendschutzparagrafen 151 ersetzt, der für homosexuelle Kontakte ein Schutzalter von 18 Jahren vorsah. In der BRD passierte das erst 1994. 2002 bat der Deutsche Bundestag die homosexuellen Opfer des Nazi-Regimes um Entschuldigung. Alle Urteile, die durch den Paragraphen 175 gefällt wurden, sind symbolisch aufgehoben worden. 1945 wurden die Konzentrationslager zwar befreit, aber wirklich frei war danach niemand. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, verfolgte eine solche Inhaftierung die ehemaligen Häftlinge ihr Leben lang. Und wie frei ist man als vermeintlich befreiter Homosexueller denn, wenn man in ein Land zurückkehrt und lebt, das dich und deine Lebensart nach wie vor unter Strafe stellt? Wie gesagt, homosexuelle Handlungen standen bis weit nach 45 noch unter Strafe. Wie frei ist man, wenn man nicht darüber sprechen darf, dass und warum man in ein KZ gesperrt wurde, weil die Angst vor gesellschaftlicher Ablehnung nach wie vor besteht? Denkmäler, die an die Verfolgung Homosexueller erinnern, gibt es seit 1984. Zu Beginn oft auf den Geländen von Gedenkstätten und oft in Form des Rosa Winkels. Im Mai 2008 wurde in Berlin das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen eingeweiht. Knapp 3 Monate nach Einweihung wurde das Denkmal zum ersten Mal mutwillig beschädigt. Wenige Monate später zum zweiten Mal und erneut wenige Monate später zum dritten Mal.
Ja, krass. Ich habe so, während du erzählt hast, so ein bisschen drüber nachgedacht, so, weil es schien mir vor der Nazi-Zeit irgendwie freier für Homosexuelle zu sein. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist ja das, was wir so gesellschaftlich wahrnehmen, seit der Nazi-Zeit. Und dann dachte ich so, nee, während du so erzählt hast, nee, davor war ja auch schon ein bisschen, nicht so doll, aber irgendwie auch schon ein bisschen Ablehnung Homosexuellen gegenüber. Ich glaube, das hat es halt noch mehr verschlimmert, diese Zeit. Mhm. Aber es war ja vorher schon da. Ich frage mich halt immer, wo ist so der Ursprung der Dinge? Deswegen war das so.
Das hast du, okay, um es nochmal wieder aufzugreifen, das hast du ja in der Kirche.
Ja.
Ja. Mhm. Weißt du? Ich sag mal, wenn man überlegt, so in der Antike und so weiter, wenn man dann da die Römer, das soll, ne, alles normal und dann da Männer mit Männern und alle mit allen, so in der Art, das war ja da auch angesehen. Mhm. Und dann kam ja irgendwann dieses, ne, mit dem Christentum und dann, ne, die Missionare, die dann da unterwegs waren. Mhm. Und damit kam das dann, ne?
Eigentlich. Das ist wahrscheinlich, dass dieser Hass
daher kam.
Der Ursprung.
Weil ich denke mal, vorher war das für die Leute normal. Mhm. Zumindest so das, was ich, ne, so gelesen habe. Aber die haben es dann halt alles verteufelt und meinten, den Leuten dann irgendwas vorschreiben zu müssen. So Mittelalter, Kirche. Ja. So, ich denke mal, das ist so die Hauptzeit, wo das dann so richtig, ne, in Verruf geraten ist.
Krass.
Aber
das sollte auch nicht so rüberkommen, als wäre die Weimarer Republik ein Paradies für queere Menschen. Nee, so war es nicht gemeint, ne? Aber es hat sich einfach viel getan in der Zeit.
Ich wollte gerade sagen, also ich sag mal, da waren viele Grundsteine, ne? Genau. Wo man sagen könnte, so, hey, da hätte man gut drauf aufbauen können.
Total,
ne?
Total.
Wenn da jetzt nicht so das Dritte Reich dazwischen gegrätscht hätte. Ne? Wer weiß, wie weit wir jetzt wären, wenn dieser Zwischenstep nicht gewesen wäre.
Ich glaube, wir wären auf vielen Enden, wären wir viel ich weiter. Ich wollte gerade
sagen, wir müssen also dazu auch sagen, es geht nicht nur für Homosexuelle. Es geht für ganz, ganz viele Bereiche und Dinge, die das Dritte Reich einfach komplett zerstört hat. Ja, aber,
was?
Ne? Sind wir jetzt ein heteronormativer Podcast hier?
da ist sehr, sehr viel kaputt gemacht worden. Und wer weiß, wo wir heute wären. Wer weiß, wie das heute wäre.
Ja. Weiß man nicht. Nee. Kann man sich nur erahnen. Vielleicht wäre es auch noch viel, viel schlimmer.
Wer weiß.
Ja, ich finde es immer sehr, sehr belastend. Ich weiß noch, als ich das erste Mal so von der Nazi-Zeit gehört habe, in der Schulzeit damals, das hat mich so aufgesaugt, dieses Thema. Ich habe so viele Bücher in meiner Freizeit dazu gelesen und irgendwie, ich war irgendwie in der Schule richtig nervig, auch zu den Lehrern. So, erzählen Sie mehr, ich wollte alles wissen. Und gleichzeitig hat mich das so geschockt und belastet und das hört bis heute nicht auf, dass ich mir echt denke, wie kann man dazu irgendwie imstande gewesen sein, alleine auch schon wegzugucken.
Das ist krass.
Ja, ich sag mal, in so einem Mini-Format, zu Anfang der AfD, finde ich auch immer so schwierig. Dann überlege ich halt so, hey, war das damals vielleicht auch so mit der NSDAP? Ne? Weil du ja auch schon sagtest, ne, die waren ja auch vor 33 schon da und
ja,
ne,
auf jeden Fall.
Wurden ja auch gewählt und so. Deswegen sagt man ja immer, ne, wäre den Anfängen.
Richtig.
Und nicht umsonst sagt man ja auch so, hey Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es damals dazu kam, ne, live it now. Ihr seht es ja gerade, ne? Dementsprechend, aber ich glaube heutzutage, ich will nicht sagen, dass es nie wieder möglich wäre, das ist, glaube ich, immer zu hoch gepokert, um das zu sagen.
Gerade in der heutigen Zeit auch sehr schwierig, finde ich.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass in der heutigen Gesellschaft der Gegendruck und die Gegenstimme zu so etwas massiver ist, als sie damals vielleicht war.
Also noch kurz, um noch das anzugehen, was du gesagt hast, mit dem Interesse dem Ganzen gegenüber. Ja, kann ich natürlich total nachvollziehen.
Überraschung.
Ja, ich studiere Geschichte.
Ich wollte es gerade sagen, genau.
Ja, ich war
zu lange. ich habe mit 16, 17 habe ich angefangen, mich für das Thema zu interessieren.
Ach, also zu studieren dachte
ich. Ja, wow. Nee, mich für den Holocaust zu interessieren oder für die Verfolgung.
Wie kam das bei dir in die Schule?
Nee, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Das kam irgendwie nicht. Ich werde das ganz oft gefragt, weil nämlich, ich studiere Geschichte und mein Schwerpunkt in Geschichte ist der Holocaust.
Um genauer zu sagen,
genau.
Der Holocaust in Hamburg.
Genau, aber ich werde das ganz oft gefragt, wieso eigentlich? Also warum tut man sich das an? Ich kann es aber nicht beantworten. Also ich weiß es nicht, das Interesse ist einfach da.
Ja.
Ich glaube, ein Teil oder eine Rolle spielt dabei, dass ich das immer verstehen wollte. Also immer, wenn ich darüber was gelesen habe, war das für mich so abstrakt und so unvorstellbar, was da passiert ist. Und ich glaube, also die meisten kennen ja nur so kennen ja die groben Sachen, ne? So ein grober Überblick über das, was passiert ist. Aber wenn man sich da mal reinliest, wenn man das Ganze studiert.
Die Details, ja. Die einzelnen Schicksale.
Das ist so fern meiner Realität, was da alles passiert ist. Und ich wurde auch schon gefragt, jetzt, ne, nachdem ich mich jetzt irgendwie schon 14 Jahre damit beschäftige und ich das studiere und ne, das mein Schwerpunkt ist, ob ich es dann mittlerweile begriffen habe, ob ich es verstanden habe, warum das passiert ist. Nee, keine Ahnung. Es ist für mich immer noch nicht greifbar. Mhm. Also auch wenn ich diese Zahlen lese, so, dann sind in Osteuropa oder in Lettland oder so sind nochmal 50.000 Menschen erschossen worden bei Erschießungskommandos. Dann sitze ich da und denke mir, wie können sich da Menschen hinstellen, die SS, und die Leute ihr eigenes Grab schaufeln lassen, sich ausziehen, sagen, stellt euch jetzt in Reihe und Glied, und dann erschießt man diese Menschen.
Ja.
Das geht nicht, ich kriege Gänsehaut, ob ich darüber spreche, das geht nicht in meinen Kopf.
Es ist irre. Das Ding ist aber, ja, verstehen wird man es, glaube ich, nie, weil man sich nicht hineinversetzen kann, denke ich mal, in die Personen, dass man dann wirklich da steht und abdrückt. Aber mich erinnert das immer an dieses Experiment. Ich denke mal, das kennt ihr auch. Mit den Stromschlägen. Mhm. Dass du wirklich so eine Autoritätsperson hast, die dich dazu bringt, jemand anderem unmenschliches Leid zuzufügen.
Mhm.
Und je nachdem, wie autoritär diese Person ist, die Person dann auch dazu bekommt. Also das Experiment ist so aufgebaut, dass da eine Testperson ist, die muss Knöpfe drücken mit Stromschlägen. So, die sind halt von leicht bis zu tödlich. So, und auf der anderen Seite der Wand oder im anderen Raum ist halt eine Person, eine fiktive Person, die diese Stromschläge abbekommt.
Genau,
ja, wenn da überhaupt jemand ist. Genau, eine fiktive Person.
Genau. Also nicht die Person, die drücken soll, sondern auf der anderen
Seite. Genau, das sind halt zwei Personen, eine, die drückt und eine, die die Stromschläge bekommt. Das Ding ist, die Person, die drückt, sieht diese Person nicht, sie hört sie nur. Und dann hat man da halt diese Autoritätsperson, meistens im Kittel, ne, die dann die Testperson dazu bringt, die Stromschläge immer höher zu machen. So, und die Schreie werden natürlich immer krasser. Und irgendwann bei den höchsten Stromschlägen hört man dann halt auch gar nichts mehr. Und dann weiß man halt, okay, die Person ist tot. Aber die Testperson wurde dazu getrieben, immer weiter zu
drücken. Wurde immer gesagt,
ja, mach das, los. Und das Experiment gibt es heute auch noch. Das wird auch, glaube ich, immer noch wieder, ne, mit der Verbindung zum Dritten Reich auch wieder neu inszeniert. Und es funktioniert immer. Dass die Leute wirklich unter diesem autoritären Druck wirklich imstande sind, alles zu tun. Und in dem Moment auch gar nicht hinterfragen.
Ja.
Das ist es. Ist eine gute Überleitung zu dem, was man immer wieder hört, dass SS-Leute das ja machen mussten. Sie hätten ja den Befehl, und dass wir selber erschossen worden oder selber ins KZ. Das stimmt nicht, Leute. Mhm. Es gibt keinen einzigen nachweisbaren Fall in der Geschichte, in der ein SS-Mann selber erschossen wurde oder ins KZ kam, weil er einen Befehl verweigert hat. Das stimmt nicht. Sie haben abgedrückt, weil sie es wollten. Punkt.
Ja, und das sind ja meist auch dann so Machtstrukturen. Ne? Also du bist ja dann auf der Seite der SS-Leute. Das ist dann deine Crew, sag ich mal, jetzt so ganz runtergebrochen. Und dann willst du da halt auch gut drin ankommen. Haben wir jetzt ja auch in anderen Strukturen in der jetzigen Gesellschaft, wo man das ja auch sieht. Leute, die sich dann gegenseitig anstiften, ja, und decken. Ja, die
Gruppendynamiken.
Ne? Genau. Und dann eben auch Machtpositionen ausnutzen. Stichwort korrupte Polizei zum Beispiel, gibt es das ja auch immer wieder, wo dann irgendwie auch Sachen verdeckt werden. So, weil halt eben die Leute sich gegenseitig schützen. Heißt natürlich jetzt nicht, dass wie bei der SS alle da irgendwie mitfahren, aber die Strukturen sind ja nach wie vor gegeben. So. Und das ist dann einfach, wo es gefährlich wird und wo man dann eben sagt, okay, wenn die mich decken, dann kann ich auch Scheiße bauen. Geil, so.
Ja. Hauptsache mich trifft der Schaden nicht, genau. So, ne?
Ja, das ist es halt. Und weiß ich nicht, dass dann alles in einem Riesenausmaß damals so passiert ist.
Das ist es halt, ne? Das Ganze, also wirklich das 33 bis 45, das Ganze ist für mich immer noch so unbegreiflich. Das ist für mich nicht greifbar und ich beschäftige mich schon so viele Jahre damit, aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht.
Ich glaube aber, da einen wir drei uns hier, also wie wir hier am Tisch sitzen, auch völlig so mit diesem Interesse für dieses Psychologische dahinter und auch dieses Morbide. Ja. Einfach so, ich weiß noch, ich habe irgendwie als Jugendliche da gesessen und habe mir immer wieder die Bilder von diesen gestapelten Leichen angeguckt und habe nur gedacht, wer stapelt die? Ja. Wie kommt man dazu, die noch anzufassen und dann
sich daneben zu stellen, fotografieren zu lassen?
Genau, und dann liegen die da, genau, manchmal auch so lächeln mit dem Daumen, so neben so einem Berg Leichen.
Ja, oder ihr müsst euch ja nur mal überlegen, diese ganzen Mordaktionen, mit denen das ja angefangen hat, mit den Erschießungskommandos im Osten, als dann die Alliierten näher rückten, die haben die alle wieder ausgebuddelt. Die haben die Tausende, Hunderttausende Leichen wieder ausgebuddelt, um sie zu verbrennen, damit die Alliierten die nicht sehen.
Ja.
Was ist das?
Ja, das ist einfach
krank. Ich will ganz auf, wenn ich drüber spreche. Und das sind so alles so Sachen, das raff ich nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, von dem ich glaube, dass wir das als Gesellschaft haben. Es herrscht ganz, ganz wenig Bewusstsein dafür.
Ja.
Man weiß das so grob, man möchte sich da auch nicht so richtig mit beschäftigen. Aber wenn man, also nimmt mal ein Buch zur Hand, in dem es um diese Thematik geht und beschäftigt euch mal ein bisschen tiefer damit, dann muss doch jedem klar sein, dass der Holocaust etwas Unantastbares sein muss. Den darfst du nicht zum Vergleich heranziehen.
Ja.
Für nichts auf dieser Welt. Das muss unantastbar bleiben. Und da fehlt mir jegliches Verständnis für, wie man sagen kann, das und das ist wieder Holocaust. Mhm. Oder wenn ich so abgefuckte Impfgegner höre, die das Ganze mit der Judenverfolgung vergleichen, würden wir dann sagen, hackt's bei dir? Oder die sich hinstellen und sagen, wir leben in einem totalitären Regime, in einer Diktatur, wo ich mir so denke, hast du eine Ahnung, was eine Diktatur ist? Du, während du hier stehst und du sagst, du lebst in einer Diktatur, das wäre in einer richtigen Diktatur gar nicht möglich, was du hier für einen Scheiß laberst.
Absolut
lächerlich. Boah, ich krieg...
Ja.
Könnte ich kochen, wirklich.
Vor allem dann hier auch mit dem ungeimpft.
Dieser Judenstern. Ne?
Wow. Das ist so widerlich.
Ja, eigentlich sollte es dafür schon echt Abmahnungen und Geldbußen geben, dass man sich so... Ja, Jan aus Kassel. Genau.
Bist du dumm oder was?
Aber sowas sollte halt belangt werden, weil wie du schon sagst, es sollte unantastbar sein,
dass so ein Verbrechen die Leugnung vom Holocaust ist ja auch strafbar.
Genau. Ja.
Gott sei Dank.
Ja.
Wie findet ihr, kurze Frage, wie findet ihr das, sagen wir mal, 95-Jährige zu verurteilen für die Strafe?
Finde ich richtig.
Ja, finde ich auch.
Ich meine, was hat denn Alter mit der Strafe zu tun?
Die hatten ja genauso wenig Gnade mit den alten Leuten.
Ja, zumal verstehe ich auch die Frage des Alters dann nicht. Ich meine, ob ich jetzt mit 95 einen Mord begehe oder irgendwas, ne, in dem Falle den Holocaust leugne oder ob ich es mit 18 mache. Es tut doch der Tat nichts entgegen.
Würde ich eigentlich alles auch sofort zustimmen und unterschreiben. Ich finde nur, man darf diesen sozialen, gesellschaftlichen Druck nicht auch, also nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Also wie du vorhin schon sagtest, da gibt es keinen Fall von, so ist richtig, aber dennoch ist so ein gesellschaftlicher Druck ja nicht zu, also kannst du ja nicht rauslassen bei so einer Bewertung
der Situation. Aber wenn ich jetzt 95 bin und den Holocaust heute aktiv immer noch leugne.
Ach so, leugnen. Ich dachte jetzt, belangt werden für alte Taten aus.
Genau, ich habe gerade an eine Dame gedacht, die Sekretärin gewesen ist in einem Lager als 18-Jährige und die jetzt in Hützen oder so, also gar nicht weit weg von Hamburg, vor Gericht steht dafür, dass sie Sekretärin dort gewesen ist in dem Lager und eben angeklagt ist.
So was meine ich auch, genau, dass du halt damals eine Arbeit ausgeführt hast, die zum Tod anderer Menschen geführt hat. Und dann denke ich mir so, okay, wenn ich mit 18 Sekretärin werde, hinterfrage ich vielleicht nicht unbedingt direkt, wofür ich arbeite. Dem Fall halt ziemlich heftig. Aber der Punkt ist,
sie hatte die Wahl. Sie musste nicht. Sie kam in das Lager, sie hat das gesehen, was da passiert. Das war ja nicht so, als hätte man das nicht gesehen. Und sie ist trotzdem da geblieben.
Ich wollte gerade sagen,
sie hätte nicht müssen.
Das ist halt, wo ich halt sage, da wird es halt schwierig. Im einen würde ich super gerne sofort ja sagen, geht gar nicht. Die hat gewusst, was sie da tut. Genauso wie ich heute sage, Menschen, die irgendwie Tiertransporter fahren, wissen auch, was sie da fahren, für was sie da zuständig sind und wo sie ihre Finger mit im Spiel haben. Andererseits ist da ein großes System auch noch hinter. Und wenn ich halt das lerne beim Großwerden, dass das normal ist, dann ist es halt auch wieder schwierig, sich abzugrenzen und zu sagen, das ist große Scheiße, die da passiert, das sollte ich nicht machen. Soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass ich das cool oder gut finde, dass sie das überhaupt gemacht hat, aber man darf halt nicht außer Acht lassen, dass auch, Faktoren sind, die mit reinspielen.
Ja, aber wo ziehst du dann die Grenze?
Ja, das ist halt die Sache. Also, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ne? Deswegen, aber ich finde es halt schwierig, weil es halt sehr extrem ist auch. Es ist einfach super krass extrem. Ja, genau. Das ist so, als wenn du jemanden sagst, der, weiß ich nicht, seinen Lebtag in völliger Isolation gelebt hat, geh mal raus und mach mal was Richtiges. Triff mal eine richtige Entscheidung. Weißt du, was ich meine?
Aber das Thema hatten wir in ähnlicher Form auch schon bei dem Orthodox, wo ich gesagt habe, ne, der lebt da in seiner Bubble. Richtig. Und dass der dann nicht versteht, wie das außerhalb dieser Bubble funktioniert. Genau. Klar, ich kann das total nachvollziehen.
Oder Menschen, die im Extremismus groß werden oder so erzogen werden oder krass in eine Richtung gedrängt werden, denen dann zu sagen, hey, das ist nicht richtig, was du da tust.
Aber das geht ja auch nicht darum zu sagen, sie darf nicht hoch bestraft werden, sondern sie soll bestraft werden. Es geht erstmal gar nicht um das Ausmaß, aber sie muss dafür bestraft werden, sie muss dafür belangt werden, darum geht's.
Ja. Beziehungsweise zumindest ein faires Urteil,
sagen wir so. Stellt euch das mal aus der Opfersicht vor. Ne? Ja. Mhm. Und nochmal, wir sprechen da über Dimensionen, über Ausmaße, die sind vielen gar nicht klar. Ja. Es gibt immer noch hunderttausende Namen, von denen man nur weiß, Das sind Opfer, aber man kennt die Namen gar nicht. Da sind ganze Familien einfach ausgelöscht, weg. Ja. Die sind, man weiß nichts über die. So viele Hunderttausende, die einfach weg sind. Ja, stellt euch mal vor, ihr seid, und das kam auch zu tausendfach vor, ich spiele Gänsehaut, ihr seid der einzige Mensch, der einzige Überlebende aus eurer 20-köpfigen Familie. Das kam vor. Und ihr wisst heute, da steht diese Anneliese, 95 steht vor Gericht. Und ihr wisst, eure Familie, eure 20 Angehörigen waren in dem Lager.
Die hat den Stempel drauf
sofort
gesetzt.
Sofort, die gehört bestraft, sofort. Weil alles andere wäre ungerecht. Finde ich.
Ja, nee, so. Absolut. Das ist ja auch eine Bewältigung, ist ein riesiges Trauma auch, was daher bewältigt werden muss.
Und auch ein Stichwort, ne, auch da könnte man einen Riesenfass aufmachen, traumatisiert sind wir alle.
Ja.
Alle von diesen Ereignissen, weil es gibt niemanden, den es nicht betrifft. Mhm. Ja. Also manche direkt, manche weniger direkt, aber es gibt niemanden, der da nicht in irgendeiner Form irgendwie irgendeinen Bezug zu hat. Mhm. Gibt es einfach nicht.
Ich habe auch in meiner Therapeutenausbildung haben wir sehr oft ja auch Seminare gehabt, wo Personen von außen gekommen sind, die halt normal am Seminar teilgenommen haben und wir als Auszubildende haben an deren Fallbeispielen gelernt, wie oft wir den Krieg aufgestellt haben. Ist einfach ständig gewesen. Wirklich ständig, weil das so tief in die Generation reinreicht. Also auch, wenn du ein Familientrauma aufarbeiten möchtest, was irgendwie mit deiner Großmutter zu tun hat und die hat den Krieg erlebt. Ciao. Du kannst den Krieg sofort wieder in diesem Aufstellungsraum hinstellen und sagen, wir müssen es behandeln.
Und allein das ja schon. Der Krieg hat ja alle betroffen. Ja. Das ganze Land. So, also alle unsere Vorfahren waren davon betroffen, wenn du hier geboren bist und aufgewachsen bist, also deine Vorfahren. Da gab es ja niemanden, der davon nicht betroffen ist. Ja. Oder kann ich ja vielleicht die spannende Geschichte von meiner Uroma erzählen, so Stichwort, wieso interessiere ich mich da eigentlich für? Mhm. Ne? Ich hab mich ja Jahre dafür interessiert, ohne eigentlich zu wissen, warum. Und habe ja jetzt vor 2 Jahren herausgefunden, dass ich eine Uroma habe, die im KZ Auschwitz ermordet worden ist. Mhm. So, und da haben mir auch ganz viele geschrieben, ey, wie verrückt ist das, ne? Dass du dich da immer für interessiert hast, aber das gar nicht wusstest und so. Ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hat, so, vielleicht hast du das gespürt oder so. Ja, aber das als ich das, ja, das war auch einfach total verrückt, ja. Das so dann zu erfahren. Ja,
ja, ja. Irgendwie trägt man es in sich. Also meine Oma ist geflohen, deswegen bin ich überhaupt in Deutschland. So, das ist schon crazy, wie man das dann irgendwann später erfährt. Ich wusste das auch nicht. Also,
ja. Ich habe eine Bekannte, die hat einen Opa, der in der SS war. Mhm. Aber sie ist da so, ich habe keine Lust, das zu recherchieren. Was ich halt auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Nee, aber das muss jeder selber für sich entscheiden. Ja.
Aber ja. Heftig, heftig.
Ja, Leute, it's a wrap, würde ich sagen.
Krasses Special. Bin ich sehr gespannt, über was wir nächstes Mal reden.
Über unsere Fälle.
Ja, also, ne, was da alles noch so...
Wer über wen spricht.
Genau, was wir da so alles hören. Da bin ich...
Oh, vielleicht weisen wir nochmal auf unser Special, auf unsere erste Special-Folge im Februar hin mit den Geschichten, die wir teilen wollen. Wir wollen eure Geschichten teilen, also von euch Zuhörenden. Sprich, wenn ihr irgendwas erlebt habt, was euch passiert ist, was in irgendeiner Form queerfeindlich ist, dann erzählt uns gerne davon. Schickt uns von mir aus eine Voicemail, eine Audiodatei, wie auch immer, maximal 5 Minuten lang. Und erzählt, was ihr uns erzählen wollt. Und
dann oder schreibt es, wenn ihr nicht selbst sprechen möchtet. Wir tragen es vor, das können wir auch machen.
Gerne auch als E-Mail, Text an team@crimeinthecloset.de.
Genau.
Perfekt. Ja.
Und wir kontaktieren euch, ne, falls wir uns dafür entscheiden, eure Geschichte zu erzählen. So rum. Genau. Dann bedanke ich mich bei Miriam und bei Tobias.
Ja, danke dir.
Danke schön.
Bei den Zuhörenden. Genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.
So, damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch gerne auch unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.